Einen schönen guten Morgen, auch von mir. Hat ein bisschen gedauert, bis man den Arbeitsplatz so eingerichtet hat. Ja. Ich freue mich wirklich sehr, oder meine Frau und ich, wir freuen uns beide sehr, dass wir heute hier in eurer Mitte sein dürfen. Es ist immer schön, auch vertraute Gesichter zu sehen. Und es ist für mich immer eine wirklich schöne Aufgabe, Gottes Wort hier auch bei euch auszuteilen. In Kempten bin ich gerade damit beschäftigt, eine Predigtreihe zum Jakobusbrief zu halten. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der Jakobusbrief quasi wie so eine Kurzanleitung für unser Glaubensleben ist. Da ist alles ganz kompakt und in kurzer Form zusammengestellt und zeigt uns die wichtigsten Punkte für unser Glaubensleben, die wir beachten sollen. Wenn man den Jakobusbrief so anschaut, dann hat man so den Eindruck, er ist relativ leicht zu verstehen, aber umso schwerer ist es eben dann auch, gerecht zu werden und das auch zu befolgen. Und damit es uns gelingt, brauchen wir Hilfe, brauchen wir Weisheit, aber nicht die weltliche Weisheit, sondern die Weisheit von Gott. Und das ist die Weisheit von oben, und so soll heute der Titel der Predigt sein, die Weisheit von oben. Zu Beginn möchte ich eine Frage an euch stellen. Wer von den Älteren vor allem kennt noch den Werbespruch aus den 60er Jahren, der beginnt mit dem Satz, drei Dinge braucht der Mann. Feuer, Pfeife, Stanwell. Jawohl, genau. Da muss man schon richtig alt sein, dass man den Spruch noch kennt, gell? Ja, das war damals so, wenn man ein richtiger Mann sein wollte, so sagt es die Werbung, musste man Pfeife rauchen. Das Rauchen der Pfeife ist heutzutage nun mal so angesagt, ist aus der Mode geraten. Schließlich ist Tabak generell ja nichts, was der Mensch wirklich braucht, was ihm gut tut. Ganz anders in der Bibel, da findet man ganz viele Dinge, die für uns wichtig und lebensnotwendig sind. Und so spricht Paulus zum Beispiel im 1. Korinther 1, 13, Vers 13 von Glaube und Hoffnung und Liebe, wobei die Liebe, das wissen wir ja, das Wichtigste und Größte ist. Und wenn wir jetzt auf den Jakobusbrief schauen, dann könnte der Werbespruch heute lauten, nicht drei Dinge braucht der Mann, sondern drei Dinge braucht der Mensch, Glaube, Werke und Weisheit. Während uns der Glaube mitten in der Not hilft, Ruhe und sogar Freude zu finden in Leid und Not, weil wir wissen, dass die schweren Zeiten Training und Nahrung für unseren Glauben sind, so zeigen dann die Werke, ob unser Glaube wirklich auch ein echter Glaube ist. Beim dritten Punkt der Weisheit stellt sich zuallererst aber die Frage, wo kommt Weisheit denn eigentlich her? Wenn man heute so wichtige Fragen hat, dann schaut man ins Internet. Das habe ich auch getan. Und da steht bei Wikipedia zum Beispiel, Weisheit ist ein tiefgreifendes Verständnis von Zusammenhängen in der Natur, Leben und Gesellschaft. Weisheit findet man also hauptsächlich in der Natur und im Leben. Und weil die Wissenschaft Natur und Leben erforscht, lernt sie quasi von Gott, der das alles geschaffen hat. Und was sagt die KI? Dann findet man eine Antwort auf die Frage, was ist Weisheit? Weisheit kommt aus einer Mischung von Erfahrung, Lernen, Reflexion und Empathie. Und haben wir es bemerkt, hier kommt die Natur und damit Gott überhaupt nicht mehr vor. Ich finde, das sollte uns schon ein Stück weit zu denken geben, denn bei Wikipedia, wo ja immer noch Menschen die Inhalte schreiben, ist Gott als Schöpfer zumindest indirekt über die Natur noch zu erkennen. Bei der künstlichen Intelligenz kommt Gott überhaupt nicht mehr vor. Und wie kommt das? Das habe ich mal die KI direkt selbst gefragt, warum die Einträge, die wir in KI finden, nicht mit den Einträgen in Wikipedia übereinstimmen, sondern ganz andere Aussagen kommen. Und die KI hat auf meine Frage geantwortet, ich greife nicht in Echtzeit auf das Internet zu, sondern generiere Antworten basierend auf dem, was ich während des Trainings gelernt habe. Ganz offensichtlich wurde bei diesem Datentraining Gott einfach weggelassen. Also da müssen wir schon aufpassen, denn für die Antworten der KI wird nicht das komplette Wissen, auch nicht das komplette Wissen im Internet herangezogen und durchforscht und irgendwie neutral dann zusammengefasst, sondern der Entwickler der Software entscheidet, was die KI wissen darf. Und damit besteht schließlich die große Gefahr, dass wir alle einmal manipuliert werden, denn wer die KI trainiert, der entscheidet, was wir alle künftig wissen sollen und wissen dürfen. Und das bedeutet, wir dürfen den Aussagen der KI nicht einfach so vertrauen, sondern nur dann, wenn wir auch wirklich überprüfen können, ob das, was da steht, auch wirklich wahr ist. Und liebe Geschwister, da können wir einfach nur staunen, wie aktuell die Warnung Gottes ist, der uns vor dieser Weisheit der Welt warnt. In 1. Korinther 19, Vers 1, Vers 19 lesen wir: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Und demgegenüber sagt aber dann Paulus im Vers 30, dass Christus die Weisheit Gottes ist. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist. Und wozu? An allererster Stelle kommt hier zur Weisheit. Zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und das bedeutet, der Mensch selbst ist überhaupt nicht in der Lage, das Wesen und den Willen Gottes zu erkennen. Und das bleibt dem menschlichen Verstand auch immer verborgen, denn göttliche Weisheit lässt sich nur durch Jesus Christus erkennen. Wir brauchen also diese drei Dinge, den Glauben an den Herrn Jesus, der uns rettet, wir brauchen Werke, die unseren Glauben dann auch beweisen, und wir brauchen die Weisheit Gottes, die wir für unser gerechtes Leben, aber auch für unseren Dienst hier in unseren Gemeinden nötig haben. Jetzt aber genug mit der Vorrede, richten wir unseren Blick jetzt auf die Frage, was ist denn eigentlich Weisheit? Bevor wir dazu die Bibelstellen von Jakobus 3 aufschlagen, vorweg noch einen Gedanken, grundsätzlichen Gedanken. Denn bei diesem Text sollten wir immer beachten, dass Jakobus der Halbbruder von unserem Herrn Jesus war. Und obwohl er seinen Bruder also ganz nahe stand und ihn sicher gut kannte, spricht er nicht über das großartige Werk Christi am Kreuz. Das war ja die Aufgabe von Paulus. Sondern Jakobus will uns zeigen, wie sich ein weiser Mensch verhalten soll. Er will uns zeigen, wie wir uns hier verhalten sollen. Um das jetzt zu verstehen, wollen wir uns einmal drei Fragen stellen. Die erste Frage lautet: Wer ist denn nun eigentlich weise? Das fragt auch Jakobus im Kapitel 3, Vers 13. Können wir, wenn ihr wollt, nachlesen. Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Was macht denn einen Menschen weise? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Reicht es, wenn ich mir da umfassendes Wissen anlese? Oder muss ich an der Universität studieren, um weise zu sein? Oder muss ich vielleicht die ganze Welt bereisen, um überall dort nach Weisheit zu forschen? Oder sollte ich sogar ein Philosoph werden, der schlaue Vorträge hält? Oder muss ich da am Ende sogar alt und grau werden, um endlich weise zu sein? Das mit dem Grauwerden hätte ich noch hinbekommen. Ja. Jakobus sagt, das alles ist überhaupt nicht wichtig. Denn wirklich weise ist am Ende nur der, der die Gedanken Gottes versteht. Wir brauchen also kein weltliches Wissen und auch keine großen Taten, um auf uns aufmerksam zu machen. Was wir brauchen, ist die Weisheit Gottes. Denn sie hilft uns, durch einen guten Lebensstil und durch gute Werke in Sanftmut zu zeigen, was wirklich weise ist. Und genau das betont jetzt Jakobus in diesem gesamten Vers 13. Er beginnt, das haben wir schon gelesen, wer ist weise und verständig unter euch? Und dann sagt er, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Weisheit zeigt sich also in einem guten Lebenswandel. Und das beginnt schon damit, dass wir unsere Zunge in rechter Weise gebrauchen. Und damit knüpft Jakobus an die vorherigen Kapitel des Jakobusbriefs an, die wir heute nicht alle besprechen können, aber die ihr gerne mal nachlesen könnt. Er knüpft also an die ersten Verse an, wo er sagt, dass wir nicht prahlen, dass wir niemanden belügen, niemanden belehren, keinen angreifen oder verletzen sollen. Und es ist am Ende auch voll wichtig, dass ich meine Zunge im Zaum halte, denn dann zeigt sich darin, ob ich weise oder töricht bin. Und dann sollte uns bewusst sein, dass wir mitten in der Endzeit leben, in der wir ganz besonders weise und verständig sein sollen, denn in solch schweren Zeiten können wir uns einfach nicht leisten, durch unsere Zunge den Frieden auch hier unter uns Geschwistern zu stören. Aber dennoch bleibt die Frage, wer ist denn nun wirklich weise? Dazu sagt schon der Prophet Hosea in Kapitel 10, Vers 10, wer weise ist, der wird dies verstehen, wer verständig ist, der wird es erkennen. Denn die Wege des Herrn sind gerade und die Gerechten werden darauf wandeln, die Abtrünnigen aber werden darauf fallen. Hier beschreibt der Prophet die Wege Gottes mit seinem Volk. Wege, die zeigen, dass der Herr Jesus gerecht, dass er treu, dass er geduldig und auch gnädig ist. Und dann ist derjenige weise und verständig, der auf diesen Wegen seine Lehren zieht und das Gelernte dann in seinem Leben auch tatsächlich anwendet. Und das bedeutet, du kannst aus dem Alten Testament sehr viel lernen, denn die Wege Gottes, die er mit seinem Volk gegangen ist, die zeigen auch dir heute, wie du leben sollst. Du sollst nämlich ein Leben führen, in dem der Herr Jesus der Mittelpunkt ist, ein Leben, in dem Weisheit und Frieden quasi Hand in Hand gehen. Es geht also um Glauben und Buße und einen guten Wandel in Sanftmut und Weisheit. Und damit uns das gelingt, brauchen wir die tägliche Nähe zu unserem Herrn Jesus. Und daher sagt der Herr Jesus in Matthäus 11, Vers 29, wer möchte, kann das gerne mal aufschlagen und mitlesen. Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und was sollen wir lernen? Er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn uns das gelingt, sagt er, dann werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. Verstehst du? Wenn in deinem Leben echte Demut zu erkennen ist, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges Kennzeichen für Weisheit. Denn der Herr Jesus, er war weder stolz noch arrogant, sondern er war sanftmütig und von Herzen demütig. Und so lautet der Merksatz, den wir heute vielleicht mit nach Hause nehmen können, wenn du weise bist, dann zeigt sich das durch dein demütiges Leben. Die zweite Frage heute Morgen lautet, was ist denn eigentlich Weisheit von unten? Dazu lesen wir im Jakobus 3, die Verse 14 bis 16. Wenn ihr aber bittere Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Diese Verse zeigen, dass wir nicht stolz sein sollen auf das, was wir tun, was wir können und leisten, sondern es geht um etwas anderes. Es geht um Selbstgericht und um Demut. Nicht ich bin wichtig, sondern Gott. Gott ist die höchste Autorität. Wie klug ich auch immer sein mag, wie groß mein Bibelwissen auch ist, wenn es bittere Neid und Streitsucht in meinem Herzen gibt, dann ist all meine Weisheit eben nicht von oben. Denn die wahre Weisheit bringt uns dazu, jeden Konflikt zu verurteilen und immer bedacht zu sein, keinen Anstoß zu geben. Schließlich führen Neid und Streitsucht ganz schnell auch zu Prahlerei und Lügen. Und das wiederum bedeutet, es geht letztlich auch um unseren Stolz. Denn Stolz und Hochmut stellen sich der Demut sehr gerne immer wieder in den Weg. Und dann könnte man auch sagen, die natürliche Weisheit ist irdisch und auch teuflisch, und zwar deshalb, weil die Welt immer mit Lüge und Betrug verbunden ist. Und zuletzt ist Weisheit der Welt aber auch vergänglich, weil sie nur von den Wünschen und Gefühlen angetrieben wird, Wünschen und Gefühle, die vielleicht morgen schon gar keinen Bestand mehr haben. Aber warum verwendet Jakobus hier von all den negativen Eigenschaften ausgerechnet Neid und Streitsucht? Nun, Neid ist immer negativ und gemeinsam mit der Streitsucht bringen sie schnell alles aus dem Gleichgewicht. Und die Unordnung, die daraus dann entsteht, öffnet dann jeder schlechten Tat die Tür. Und das alles zeigt, die natürliche Weisheit der Menschen ist quasi das Instrument des Teufels, und genau deshalb nennt sie Jakobus hier auch die Weisheit von unten. Aber es gibt noch etwas ganz Wichtiges, was es uns wirklich richtig schwer macht, immer sanftmütig und demütig zu bleiben. Und das sind unsere Gedanken. Über dieses Thema hat Roland Künke bei dem Allgäuer Männertag sehr wertvolle Vorträge gehalten. Leider war ich selbst nicht dort, aber ein lieber Bruder aus unserer Gemeinde hat mir einen Link geschickt und ich konnte das zu Hause nochmal nachhören. Das lohnt sich. Lasst uns anhand dieser Vorträge einmal ganz kurz nochmal darüber nachdenken, welchen Einfluss Gedanken auf unser Leben haben. Zunächst ist es also wichtig, was du denkst, das bist du. Das sagt schon das Alte Testament in Sprüche 23, Vers 7. Denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Verstehen wir, das Problem steckt in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Und wenn ich da auf meine Gedanken schaue, dann möchte ich nicht, dass jeder von euch sofort sehen und auch hören könnte, wie es in meinem Kopf so zugeht. Oft geht es dann nämlich ziemlich wild durcheinander. Da denke ich über jemanden nach, der mich verletzt hat, über den ich mich geärgert habe. Und eigentlich möchte ich ihm verzeihen, aber dann kommen abends im Bett doch Gedanken hoch, die sich immer weiter aufschaukeln. Und dann wird jede Aussage so lange hin und her gedreht, bis wirklich das schlechteste Motiv und die übelste Gesinnung gefunden wird. Und dann male ich mich in allen Einzelheiten aus, wie ich mich denn dagegen wehren, ja vielleicht sogar rächen könnte. Und so sehr ich mich auch anstrenge, diese trüben Gedanken nicht zu denken, umso mehr kommen sie immer wieder in den Vordergrund. Kennt ihr das vielleicht auch? Es gelingt uns einfach nicht loszulassen und ernsthaft über die Vergebung nachzudenken. Und am Ende rechtfertige ich mich damit, dass ich all die bösen Gedanken ja zu meinem Glück ja noch niemandem erzählt habe. Aber, und das ist kein Wunder, Gott kennt diese bösen Gedanken, er kennt alle Gedanken. Und daher gibt er uns einen wirklich guten Rat: Nimm deine Gedanken gefangen. 2. Korinther 10, Vers 5, sodass wir jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Alle Gedanken, die uns hindern, Gott zu erkennen, sollen wir also gefangen halten. Das ist ein wirklich großes, tolles Ziel, aber wie soll ich denn etwas festhalten, was ich mit Händen überhaupt nicht greifen kann? In 1. Petrus 1, Vers 13 lesen wir: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung und seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir sollen unsere Gesinnung, also unsere Gedanken, ganz fest umgürten. Ich soll sie fesseln, anbinden, dass sie nie wieder in meinen Kopf kommen können. Aber wie geht denn sowas? Da gibt es nur eins: such dir Hilfe. Und Hilfe, das wissen wir, finden wir immer beim Herrn. und in seinem wunderbaren Wort. Und so schreibt Paulus in Philipper 4, Vers 8, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, alles, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeiner Tugend oder etwas Lobenswertes ist, jetzt kommt darauf, seid bedacht. Das ist also die Lösung für unser Gedankenkarussell. Wir sollen an all das denken, was wahr, was liebenswert und was gut ist. Und dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann kann ich nicht mehr sagen, ich kann ja nichts dafür, wenn ich so unnütze Gedanken in meinem Kopf habe. Tatsache ist, wir können etwas dafür. Das Geheimnis liegt nämlich darin, dass wir unsere Gedanken aktiv steuern sollen. Denn es ist schlicht unmöglich, böse Gedanken zu haben und gleichzeitig an den Herrn Jesus zu denken. Denk also nicht an den Tratsch der Leute, nicht an das, was unrein ist. Denke nicht an das Schlechte bei deinem Nächsten, sondern überlege doch vielmehr, was Gutes an ihm ist. Wenn du dich über einen Bruder ärgerst, dann überlege, was er denn schon alles Gutes getan hat. Vielleicht kümmert er sich ja um kranke Geschwister in der Gemeinde. Vielleicht steht er anderen oft auch mit Rat und Tat und Hilfe zur Seite. Vielleicht kümmert er sich auch um die Jugend und ist dort dein Vorbild. Und wenn es dir dann immer noch nicht gelingen will, nur an das Gute zu denken, dann geh sofort ins Gebet und bitte den Herrn, dir behilflich zu sein. Und fülle damit deine Gedanken mit Gott. Das Geheimnis ist also, den Herrn immer und überall im Sinn zu haben. So wie es im Psalm 1 in den Versen 1 bis 2 zu lesen ist, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, einmal im Monat? Nein, Tag und Nacht. Wenn die Lust am Gesetz dein komplettes Denken ausfüllt und prägt, dann ist einfach kein Platz mehr für unnötige Gedanken. Und dann kann uns die Weisheit von unten auch ganz sicher nicht mehr verführen. Und damit sind wir bei der dritten Frage heute Morgen. Was ist denn nun die eigentliche Weisheit von oben? Dazu lesen wir Jakobus 3, Vers 14. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Hier beschreibt Jakobus uns, einen neuen Menschen, der durch Weisheit von oben geprägt ist. Mit diesem neuen Leben ist es dann auch dir tatsächlich möglich, die Weisheit von unten aufzugeben. Und das erste Kennzeichen der göttlichen Weisheit ist dann die Reinheit. Reinheit ist deshalb die erste und wichtigste Voraussetzung, weil es um Gott geht, der auch vollkommen rein ist. Und wenn wir dann das weiterdenken, dann wird klar, wenn es in unserem Leben noch unbereinigte Sünde gibt, dann können wir nicht durch die Weisheit von oben geleitet sein. Und dann sind auch all die weiteren Kennzeichen, die Jakobus in diesem Vers beschreibt, bei dir und bei mir nicht zu finden, weil die Sünde all den Dingen im Weg steht. Das ist so, weil all die guten Eigenschaften letztlich nur aus der Reinheit hervorkommen können. Nur dann, wenn wir wirklich durch Buße rein sind, stehen uns all diese sieben Säulen der Weisheit, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, zur Verfügung. Ich habe sie hier mal versucht, ein bisschen darzustellen. Lesen wir nochmal den Vers 17, vielleicht prägen wir uns dann besser ein. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die erste Säule ist also, wie schon gesagt, die Reinheit. Weisheit, die von Gott kommt, ist rein im Denken, ist rein im Wort und rein in unseren Taten. Und dann ist die Weisheit auch friedfertig. In der Praxis bedeutet das, dass ein weiser Mensch den Frieden geradezu liebt. Und dass er dann auch wirklich alles tut, um diesen Frieden unter Geschwistern in der Gemeinde zu erhalten. Und dazu gibt es eine kleine Fabel, die Martin Luther einmal geschrieben hat. Und diese Fabel beschreibt sehr anschaulich, wie dein und wie mein Einsatz für den Frieden ganz konkret aussehen soll. Da treffen sich also zwei Ziegenböcke. Zwei Ziegenböcke treffen sich mitten auf einer großen, riesig langen Hängebrücke, die aber ganz, ganz schmal und wackelig ist. Und da stehen sie nun mitten auf dieser Brücke, Kopf an Kopf gegenüber. Und keiner konnte jetzt mehr zurück. Und sie trauten sich auch nicht, gegeneinander zu kämpfen. Und nach kurzer Diskussion legt einer der beiden sich vor dem anderen ganz flach nieder, sodass der andere über ihn hinwegklettern konnte. Und die Moral von der Geschichte, so sagt es Luther, sei zufrieden, wenn man auf dir um des Friedens willen herumtrampelt. Das ist ein Gedanke, den wir uns auch merken können. Wir sollen unsere eigenen Bedürfnisse um des Friedens willen immer wieder auch zurücknehmen. Und es beschreibt auch gleich die dritte Säule, die wir sehen, wo ein weiser Mensch dann auch gütig ist. Die vierte Säule, ein Weiser lässt sich etwas sagen. Das bedeutet, dass man versöhnlich ist, zugänglich ist, offen für gute Argumente und auch bereit ist, sich zu korrigieren. Die Barmherzigkeit dann ist gepaart mit guten Früchten, denn der Barmherzige kümmert sich um Geschwister, die vielleicht auf einem Irrweg sind. Er ist mitfühlend, er ist freundlich, vor allem nicht nachtragend und auch wohlwollend gegenüber seinen Kritikern. Und am Ende ist ein weiser Mensch dann auch unparteiisch und frei von Heuchelei. Das alles, was wir hier sehen, ist also Weisheit. Und glaubt mir, ich weiß sehr wohl, dass es nicht immer leicht ist, so ein weises Leben in Vollkommenheit zu führen. Das durfte ich selbst schon mehrfach sehr, sehr schmerzlich erfahren. Und daher weiß ich auch, dass es dann sehr, sehr gut und nützlich ist, wenn man in solch einer Situation dann einen Bruder an der Seite hat, der einen einmal ermahnt und von einem Hinweis, der einem dann auch wieder vergibt. Aber wenn wir jetzt auf diese sieben Säulen schauen, dann fällt sicher auf, dass wahre Weisheit weder am Alter noch an der Erfahrung noch am Sachverstand festzumachen ist. Weisheit zeigt sich für Jakobus im alltäglichen Leben nicht in der Theorie, sondern vor allem in der Praxis. Nicht an klugen Worten, sondern an wirklich handfesten Taten. Und Weisheit zeigt sich auch nicht an noch so gut gemeinten Ratschlägen. Das hat Hiob schon zu seinen drei Freunden einmal gesagt. Viele wissen das. Als er Haus und Hof, seine Kinder und seine Gesundheit verloren hatten, gaben ihm diese Freunde völlig ungebeten weise Ratschläge. Zu diesen Freunden sagte er dann nicht ganz ohne Ironie, in Hiob 12, in den Versen 1 bis 3, wahrlich, ihr seid rechte Leute, mit euch wird die Weisheit aussterben. Auch ich habe Verstand wie ihr und stehe nicht hinter euch zurück. Was ihr sagt, könnte jeder sagen. Und weiter dann in den Versen 11 bis 13, prüft nicht das Ohr, die Worte, wie der Gaumen die Speise schmeckt, wohnt bei den Greisen die Weisheit und bei den Betagten der Verstand? Bei ihm, gemeint ist Gott, bei ihm ist Weisheit und Stärke, sein ist Rat und Verstand. Und dann wird er in Kapitel 3, in den Versen 4 bis 5 noch deutlicher und sagt, ihr selbst seid ratlos, deckt es zu mit Lügen. Kurpfuscher seid ihr, die nicht helfen können. Es wäre besser, wenn ihr schweigen würdet, dann könnte man euch wenigstens noch für weise halten. Bei Hiob spürt man hier ganz deutlich, was es sein kann oder bedeuten kann, wenn man ungefragt Ratschläge erhält. Ein guter gemeinter Rat kann dann ganz schnell auch mal zu einem Ratschlag werden. Und das ist möglich, weil es nur bei Gott wirkliche Weisheit gibt. Nicht unsere Lebenserfahrung lässt uns weise werden, sondern eine ganz enge Beziehung zum Herrn. Nicht unser Wissen, sondern unsere tägliche Begegnung mit dem Herrn Jesus, sie macht uns weise. Und wenn die Welt von Weisheit spricht, dann geht es da oft um Durch- und Überblick, da geht es um Lebenserfahrung und Reife, da geht es um Verstand und Sachkompetenz. Solch eine Weisheit finden wir in vielen wissenschaftlichen Büchern, bei Google auf Millionen von Seiten und auch bei der KI, die auf alles ganz schnell eine Antwort weiß. Diese Ratgeber stehen heutzutage bei den Menschen hoch im Kurs, aber wirkliche Hilfe, tatsächliche Weisheit kann eben nur von Gott kommen. Menschliche Worte helfen letztlich nicht weiter, so klug sie auch sein mögen. Denn nur der Erfinder des Menschen kann ihnen auch wirklich helfen. Nur die göttliche Weisheit von oben bringt uns quasi ans Ziel im Himmel. Und dabei ist es aber ganz wichtig, diese göttliche Weisheit muss uns dann am Ende auch reinigen und verändern. Denn wenn unser Herz voll Neid und Hass ist, wenn Ehrgeiz und Eifersucht die Motive für mein Reden und für mein Handeln sind, dann kann die Wirkung am Ende doch nur verheerend sein. Denn wo Neid mich antreibt, werden selbst richtige Worte falsch und böse. Wo mein Motiv nicht stimmt, kann ich zwar laut von Wahrheit reden, aber letztlich meine ich doch nur mich selbst. Und damit ermahnt Jakobus in diesem Text uns alle. Denn als Christen sind und bleiben wir alle Sünder. Und daher werden unsere Motive auch nicht immer vollkommen rein sein. Das müssen wir alle nicht nur erkennen, sondern das müssen wir alle auch zugeben. Denn je frömmer wir uns geben, desto größer ist die Gefahr, in Konflikte zu geraten. Dazu hat jemand einmal gesagt, eine Gemeinschaft begnadeter Sünder ist stabiler als eine Gemeinschaft von Menschen, die nur so tut, als wäre sie perfekt. Und das führt uns jetzt der Frage, was machen wir denn eigentlich mit der Weisheit von oben? Zunächst ist wichtig, für den Begriff Weisheit können wir auch den Herrn Jesus einsetzen. Denn er ist uns schließlich in allem ein Vorbild. Und das ist letztlich aber auch schon der wichtigste Punkt, denn die himmlische Weisheit soll uns helfen, unseren gemeinsamen Glauben an den Herrn Jesus zu bewahren. Und da kann man natürlich über die Auslegung einer bestimmten Bibelstelle mal trefflich diskutieren. Man kann auch darüber ungeteilter Meinung sein, wie die Musik im Gottesdienst aussehen soll. Aber bei jeder Diskussion, die wir auch immer führen, sollten wir uns fragen, geht es mir wirklich um die Sache oder geht es mir darum, Recht zu behalten? Ufert der Streit auch mal in persönliche Angriffe aus? Oder akzeptiere ich es tatsächlich, dass der andere nicht immer so denken muss wie ich? Und ist mir bei all dem die Liebe am wichtigsten? Gerade bei unterschiedlichen Meinungen zwischen Brüdern und Geschwistern ist es ganz enorm wichtig, dass wir in der Liebe bleiben. Denn wer für die Wahrheit streitet, und das ohne Liebe tut, der sollte besser innehalten und lieber schweigen. Denn wenn wir uns auf die Weisheit berufen, dann muss das am Ende auch zu einem harmonischen Miteinander führen. Wahrheit und Liebe sind wie Zwillinge, die immer zueinander gehören. Und daher gilt, nicht Rechthaberei, nicht voreinander auftrumpfen oder dem anderen mal so gründlich den Kopf waschen, zeigt unsere Klugheit, sondern genau das Gegenteil ist Weisheit. Um all das jetzt noch ein Stück weit zu vertiefen, habe ich 4 Fragen zum Mitnehmen vorbereitet. Die erste Frage lautet: Habe ich schon einmal einen Ratschlag bekommen, der wie ein Schlag ins Gesicht gewirkt hat? Und hat mir da vielleicht die Liebe gefehlt? Und zweitens, wie gehe ich mit Ratschlägen und Hinweisen anderer um? Kann ich sie wirklich annehmen, offen annehmen? Drittens, wie würde ich nach dem, was ich heute gehört habe, Weisheit beschreiben? Und viertens, diene ich dem Herrn, ohne darauf zu achten, wer am Ende den Lohn dafür bekommt? Aber schauen wir jetzt noch auf den Vers 18 in diesem Text. Dort heißt es: Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Dieser Vers zeigt uns, dass Gerechtigkeit nicht automatisch Weisheit von oben ist. Wichtig ist hier nämlich die Reihenfolge. Jakobus spricht hier zuallererst von Gerechtigkeit. Was meint er damit? Gerechtigkeit bedeutet, dass ich Gottes Wort gut kenne und mich auch konsequent danach halte. Wenn ich das tue, dann ist es ein gerechtes Leben. Aber so eine Gerechtigkeit allein bringt noch keinen Frieden, sondern nur dort, wo wir uns dann auch zurücknehmen und uns in Liebe bemühen, Frieden zu säen und Frieden zu stiften, werden wir auch am Ende Frieden ernten. Machen wir ein Beispiel. Wenn ich mich bei Auseinandersetzung auf bestimmte Bibelstellen berufe, nur um meinen Standpunkt zu untermauern und dabei den Frieden aus dem Blick verliere, dann wird aus Gerechtigkeit ganz schnell ein Totschlagsargument. Plötzlich steht nämlich nicht mehr die Liebe im Mittelpunkt, sondern nur noch Positionen und Meinungen. Und das ist dann niemals ein Klima, in dem Frieden entstehen kann, weil hier der Friede fehlt. Wir brauchen also beides, die Anwendung des gerechten Wortes und das Streben nach Frieden. Wenn also dein Reden und Tun von der Weisheit von oben geleitet sind, dann wirst du eine wunderbare Frucht ernten, nämlich den Frieden unter den Geschwistern. Der richtige Weg dazu ist das Joch, ist die Nähe zum Herrn Jesus. Je mehr Christus nämlich in deinem Herzen wohnt, umso mehr kann auch Friede darin entstehen. Jakobus möchte in diesem Text, dass wir alle erkennen, dass nur die Weisheit von oben dazu in der Lage ist, wirklichen Frieden zu schenken. Und das ist dann eben der Unterschied. Einen wirklichen Frieden kann es in der Welt, mit der Weisheit der Welt, niemals geben. Denn die Gedanken und Taten der Welt können niemals völlig rein, niemals völlig gerecht sein, weil hinter der menschlichen Natur nun mal der Urheber der Sünde steckt. Ganz anders ist das mit der Weisheit von oben. Sie ist vollkommen rein, weil sie von Gott kommt und uns zu Gott führt. Und wenn wir dann diese himmlische Weisheit in unserem gerechten Leben zeigen, dann ist das so, als würden wir Frieden säen, um Frieden zu ernten. Mit anderen Worten, ich soll sein wie dieser Ziegenbock, der sich in Demut vor dem anderen niederlegt, nur um Frieden zu stiften. Schließlich wirst du nicht belohnt, wenn du eine Auseinandersetzung mit deinem Bruder gewinnst, sondern nur, wenn es dir gelingt, Spannungen zu überwinden und Frieden zu schaffen. Nur dann erntest du die Früchte der Gerechtigkeit, nur dann bist auch du weise vor Gott. Und wenn du jetzt immer noch Zweifel hast, dann blättern wir gemeinsam im Jakobusbrief zurück ins 1. Kapitel und lesen dort gemeinsam den Vers 5. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das zeigt, Weisheit können wir uns weder kaufen noch irgendwie antrainieren. Denn göttliche Weisheit ist immer ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir nur durch aufrichtigen Glauben und Gebet und in Liebe empfangen können. Und wenn jetzt Jakobus hier an dieser Stelle hier stehen würde und euch fragen würde, wer ist weise und verständig unter euch, dann müssten gleich alle Hände nach oben gehen, denn Weisheit ist schließlich ein Geschenk für jeden gläubigen Menschen. Und wenn du dieses Geschenk der Gnade noch nicht empfangen hast und heute hier sein solltest, dann sag doch Ja zum Herrn Jesus und nimm seine Gnade doch heute noch an. Ja, und dann ist Weisheit nicht nur etwas, was die Ältesten in der Gemeinde nötig haben, sondern Weisheit, das brauchen wir doch alle. Um aber wirklich weise zu sein, haben wir die Gnade Gottes immer wieder und immer wieder von Neuem ganz dringend nötig, eine Gnade, die uns letztlich reinigt. Damit Paulus auch zu uns heute Morgen sagen kann, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen.